Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, der Satz Ehe für alle hat in Deutschland die Runde gemacht, aus wahltaktischen Gründen vielleicht. Was sich dahinter verbirgt, wer weiß es. Einem politischen Abwägen der Bedeutung soll heute und hier nicht Platz eingeräumt werden, aber schon dem Thema Ehe. Nach meinem Empfinden haben sich individuell viele das Thema für sich aufgegriffen und sich gesagt, wenn Ehe für alle, dann warum nicht für uns, und haben geheiratet oder sind dabei, darüber nachzudenken. Das ist also nur mein Eindruck, dass ich so gefühlt wahrnehme, dass viele heiraten. Ehe für alle. Bei unserem Streifgang durch die Bergpredigt stoßen wir auf das Thema Ehe, allerdings mehr am Rande, so von der Seite her gesehen. Wer zum Beispiel einen Verein gründen will und eine Vereinssatzung formuliert, der regelt darin alles Mögliche und am Ende findet sich dabei dann auch eine Auflösungsklausel. Was passiert, wenn es den Verein nicht mehr gibt? Da fragt man sich sicherlich, muss das sein? Müssen wir das da reinschreiben? Der Verein hat doch sicherlich einen anderen Zweck, als sich aufzulösen. Aber es muss geregelt sein, was passiert, wenn doch. Nun ist die Ehe ja kein Verein, aber auch für sie gibt es eine Auflösungsklausel. Sie soll so lange bestehen, bis dass der Tod uns scheidet. Muss das sein? Fragen Heiratswillige. Wir lieben uns doch und wir wollen für immer zusammenbleiben. Liebe, immer und ewig. Und an den Tod wollen wir ja so gerne auch nicht denken. Aber was ist, wenn das mit der Liebe schief geht? Muss man dann nicht eine andere Auflösungsklausel haben als den Tod? Wer kann denn zwei Menschen lebenslänglich verknacken? Da sagt schon manche Standesbeamtin, der Pfarrer sagt, bis der Tod euch scheidet. Die Gesellschaft sagt, solange es gut geht, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und was sagt Jesus? Wir haben angefangen, die Bergpredigt zu lesen und halten auch an dieser Stelle einmal an, Matthäus 5, die Verse 27 bis 30 und später noch einmal auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 3 bis 9. Matthäus 5, ab 27. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Jetzt kommt der Sprung zu Kapitel 19, ab Vers 3. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen zu ihm, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, der schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist nicht so gewesen. Ich sage aber auch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Jesus zementiert nicht den Begriff der Ehe, aber er definiert, was sie bedeutet. Unser Begriff der Ehe stammt ja aus dem Urgermanischen und hat etwas mit Recht zu tun, aber auch etwas mit dem Wort ewig. Jesus nimmt hier die Bewegung auf, die dieser Vorgang in sich birgt, das Verlassen, das Anhangen, Anhängen und ein Fleisch werden. Und er spricht von einem Mann und einer Frau. Das ist auch ein ernsthafter Beitrag zum Thema Ehe für alle, nämlich wenn man sagt, Ehe für alle beide. Da wird eine Frau, die sich scheiden lassen wollte, von ihrem Anwalt gefragt, wann dann der ganze Ärger angefangen hat. Da sagte sie, im Prinzip schon bei der Hochzeit. Er wollte unbedingt mit aufs Bild. Also Ehe für alle, beide, ist schon ein Beitrag. Damals begann die Ehe mit dem Auszug des Mannes aus dem Elternhaus, mit dem Bau des Nestes und der Heimholung. Ein eigenartiges Wort, aber er holte sie sozusagen ins Heim, die Braut. Und in diesem Zusammenhang gab es auch eine Eheurkunde, den elterlichen Segen, eine Feier von 7 Tagen, damit die auch keiner vergisst. Oder vielleicht haben sie deswegen auch vergessen. Das war ein öffentlicher Akt. Und daran sollte sich jeder erinnern. Und das sollte auch später noch jeder wissen, so viele Zeugen beeinflussen ja dann auch ein vorschnelles Aufgeben der Beziehung. Und dann spricht Jesus vom Anhängen. Das finde ich ist ein sehr starker Ausdruck für eine persönliche Bindung. Walter Trobisch hat ja einmal das Bild gebraucht, was immer wieder auch aufgegriffen worden ist, dass man 2 Blätter Papier voll mit einem guten Kleber verleimt und dann mal so die Überlegung anstellt, was wäre, wenn man diese 2 Blätter Papier wieder voneinander trennen wollte. Sie würden wohl sich schwer voneinander lösen lassen, zerreißen, sie wären irgendwie zerstört. Eine eheliche Bindung ereignet sich eben auf sehr vielen Ebenen, sozial, seelisch, geistig, sexuell, emotional in jeder Hinsicht. 2 Menschen suchen nach einer gemeinsamen Freizeitgestaltung, einem gemeinsamen ästhetischen Empfinden. Die Kontakte des einen werden zum großen Teil auch die Kontakte des anderen. Ihre Anschauungen über Gott und die Welt passen sich einander an. Sie glauben zusammen, besuchen gemeinsam Gottesdienste, lesen in der Bibel, beten, verbringen immer wieder und gern Zeit miteinander. Muss einer ins Krankenhaus, geht der andere auch hin, meistens zu Besuch, in seltenen Fällen legt er sich gleich selber dort ins Bett, hatte ich auch schon mal. 2 Menschen teilen die Freude, die der andere hat, 2 Menschen teilen aber auch das Leid. So wie es der Vater zum älteren Sohn bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sagte, alles was mein ist, ist dein. Anhängen. Dass das Jesus so wichtig ist, dass die 2 dann ein Leib sind und nicht mehr 2, ist ein starker Beitrag für die Einehe und für das Miteinander Vertrautsein. Wir kennen aus der Bibel auch andere Modelle. Jakob, dessen Name Israel trägt, oder Israel trägt auch den Namen Jakob, das ist also so austauschbar, hatte ja, nach dem, was wir aus der Bibel lesen, 4 Frauen. Und von den 4 Frauen mindestens 13 Kinder, 12 Jungs, 1 Mädchen, wahrscheinlich noch mehr Mädchen. Die wurden ja nicht immer aufgeführt. Aber Jesus knüpft nicht da an, was bei den Juden auch üblich geworden ist, sondern er knüpft an den paradiesischen Urzustand an. Am Anfang war es anders, sagt er. Vielleicht gab es ja im Paradies einen solchen Gesprächsgang. Eva fragt Adam, wollen wir heiraten? Oder willst du mich heiraten? Und Adam sagt, na wen denn sonst? Wäre das nicht paradiesisch, wenn es für den einen oder für die andere keine andere und keinen anderen gäbe als nur die eine oder nur den einen? Aber das klingt so ein bisschen wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Aber stellen wir uns mal das Gegenteil vor, Ehe für alle hieße. Er sagt zu ihr, du, ich habe noch eine Frau geheiratet. Und sie sagt zu ihm, macht nichts, ich habe auch noch einen Mann geheiratet. Als Kind fand ich das ja gar nicht so schlimm, wenn wir bei Jungschar-Freizeiten in Gusso in einem Achtbettzimmer schliefen. Aber als ich dann mal ins Krankenhaus kam und in einem Achtbettzimmer untergebracht war, fand ich das schon weniger angenehm. Und ich finde die Einrichtung, dass sich ein Mann und eine Frau so manche Räume der Wohnung teilen, sehr viel intensiver. Und so ist das offenbar von Jesus in der Beziehung auch gedacht, dass es sich auf zwei Leute konzentriert. Eine so tiefe Bindung wie in einer Ehe kann ich persönlich nur mit einem Menschen eingehen. Ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Bibel können wir nur so lesen, dass die Ein-Ehe Gottes ursprüngliche Absicht gewesen ist. Und dafür könnten wir neben vielleicht auch anderen Beispielen, aber auch, denke ich, sehr viele gute Beispiele zusammentragen, auch aus unserer Mitte, die das belegen. Selbst wenn wir die Erfahrung machen, der Junge von damals ist ja inzwischen auch ein alter Knabe geworden und das Mädchen von damals hat sich auch verändert. Jetzt kriege ich manche Ansage und so, das war nicht immer so. Das kann sein. Ehe ist eben kein Stand, sondern Ehe ist einem Prozess unterworfen. Und dann bedeutet Anhangen oder Anhängen nicht das Festhalten an früheren Erinnerungen oder Zuständen oder Gegebenheiten, sondern das Festhalten an der Partnerin und am Partner, so wie er jetzt ist und geworden ist. Wir haben uns entwickelt, wir haben uns verändert. Eben Ehe mit alledem. Aber hierbei gibt es Herausforderungen, die bisweilen so schwerwiegend sind, dass es Dritten nicht zusteht, dann Trennungen zu beurteilen. Mir steht es nicht zu. Dennoch hören wir, was Jesus sagt, als er nach irgendwelchen Ursachen, die ein Grund für eine Scheidung wären, gefragt wird, dass seine erste Antwort ist, er sagt noch vieles andere und das scheint nicht das Allerwichtigste zu sein. Aber es kommt drin vor, das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Nicht scheiden. Ich finde das in unserer 38-jährigen Ehe gut, dass wir bei Streit in der Regel nicht längerfristig über Scheidung nachdenken. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Vielleicht mal so ein kurzer Moment, aber dann ist auch so. Ich habe sie heute Morgen gefragt, sie dachte, wir sprechen nach dem Gottesdienst drüber. Ich wiederhole gern mein Beispiel, das ich auch schon bei Trauung verwendet habe. Die Ehe ist ja wie ein Fußballfeld und wenn der Ball ins Aus geht, dann gibt es Regeln, wie er wieder ins Feld kommt. Dann wird nicht in den Büschen weitergespielt, wie wir das früher bei uns auf dem Hof getan haben. Wenn in der Ehe ein Ball ins Aus geht, dann ist das schon hart. Aber eben dafür gibt es Regeln. Und eine, und zwar sehr starke Regel ist, es ist die der Vergebung. Das haben wir in einem Lied eben gesungen. Ich kann vergeben, denn mir ist vergeben. So ähnlich. Wie heißt der Wortlaut? Hat den noch jemand im Ohr? Wolfgang hat bestimmt auf dem Bildschirm. Auch dann und gerade dann, wenn ich mich im Recht glaube, dann ist das eine so wichtige Sache, dass ich bereit bin, dem anderen zu vergeben. Das ist ja eine Sache, die Jesus bewusst anspricht, dass vieles passiert um der Härte des Herzens wegen, dass ich mich verhärte und dann da gar nicht frei bin, dem anderen zu vergeben. Aber das ist das, was ich als Christ kann. Jesus hat mir vergeben und darum kann ich auch dem anderen vergeben. Wenn sich eine Ehe in Rechthabereien verliert, dann wird sie sehr anstrengend. Und dieser Knoten, wo wir uns in Rechthabereien verloren haben, der muss einfach platzen und platzen dürfen. Und der kann platzen, weil Jesus uns vergibt, weil von ihm aus Gnade möglich ist. Was könnte damit gemeint sein, in den Büschen weiterzuspielen? Ich suche mir einen anderen oder eine andere. Ein Partnerwechsel ist aber keine Lösung für Eheprobleme. Ich erinnere mich an das Ende eines Filmes, der muss schon älter sein, denn da kommt ein Tramper vor, ich sehe jetzt mehr selten Tramper, der einen Truck anhält und der Fahrer fragt, wo wollen Sie denn hin? Und der Tramper sagt, ganz egal, Hauptsache weg hier. Und der Truckerfahrer sagt, meinen Sie, denn es ist irgendwo anders als hier? Und das ist die Erfahrung mancher in zweiter Ehe, die sich irgendwann sagen, also den Teil, der mich betrifft, den hätte ich eigentlich auch in der ersten Ehe klären können. Wenn ich meine Probleme nicht in der Ehe lösen kann, in der ersten, dann werde ich sie wahrscheinlich auch in der zweiten nicht lösen können. Aber das sind Überlegungen nicht für urteilende Dritte, die sagen, also bei dir ist doch das so, sondern das sind Überlegungen, die kann ich für mich anstellen. Und so bitte ich das auch für jeden, der das hört, so nur so zu denken. Wir sind keine Richter, was Beziehung anderer betrifft, sondern nur Menschen, die für sich selber nachdenken. Und da haben wir mit Jesus jemanden, der uns sagt, du, kämpfen lohnt sich. Gehe mal davon aus, dass Scheidung keine Option ist. Wie würdest du dann rangehen? Und damit schiebt Jesus diesen ganzen Gedankenspielen von Scheidung erstmal einen Riegel vor. Nun überleg mal, alles, was deine Ehe belastet, das schmeißt mal raus. Und da fängt er so dermaßen mit der eigenen Person an, dass sie sich sämtliche Glieder rausreißen und abhacken soll, falls sie auf falschen Kurs gerät. Naja, ich meine, da den Text überliest man nicht, weil der ist so krass. Alleine mal, wessen Ehevorstellungen durch Bilder, Filme, Kopfkino etc. belastet sind, der könnte auf den Gedanken kommen, warum muss ich mir eigentlich das Auge rausreißen? Ich könnte ja mal den Kanal wechseln, ausschalten, die DVD einem Freund schenken, weghauen. Vielleicht kann ich meine Augen ja noch für andere Dinge gebrauchen. Oder die rechte Hand abhacken. Das macht man ja auch nicht so mit links, ne? Die rechte Hand abhacken. Linkshänder vielleicht schon, aber die rechte Hand, die zumal auch noch so viel tun kann. Wir haben das ja vorhin so schön gesungen in dem Lied. Dass unsere Sinne wir noch brauchen können und Hände und Füße, Zungen und Lippen regen. Das haben wir zu danken deinem Segen, lobet den Herrn. Also wir können mit der Hand auch noch so viel Gutes tun, als sie gleich abzuhacken. Aber wie gesagt, dass Jesus das so krass sagt, das lässt uns das nicht überhören. Vieles, was wir einfädeln, entsteht ja zuvor in unserem Hirn. Und da muss es unterbrochen werden. Spätestens dann, wenn wir unseren Ehepartner vernachlässigen oder verwünschen, sollten wir anfangen, im Gebet genau das Gegenteil zu denken und zu erbitten. Das Gegenteil von dem, was wir gerade so belastend empfinden und auch bedenken. Der Ehebruch beginnt nämlich sehr viel früher, in der Fantasie. Zum Beispiel sagt Jesus im begehrenden Anschauen des anderen. Das ist der Moment, in dem der Betreffende sich nicht bremst. Jetzt fahre ich durch Berlin und lese, bremst dich, Schule beginnt. Vier Wörter. Präg sich ein, bremst dich. Also fahr die Kinder nicht um. Bremst dich, du bist verheiratet oder du hast doch einen Partner. Bremst dich. Immer wenn wir unsere Gedanken ungezügelt laufen lassen, das ist Sünde, auch wenn wir das Wort nicht so besonders mögen, wir haben es aber vorhin auch gesungen. Manchmal ist einfach nur Bremsen angesagt. Am Ausgang wird mir nachher jemand sagen, was soll ich davon mitnehmen? So viele Ehen gibt es ja gar nicht mehr. Viele sind Singles, verwitwet, geschieden. Oder auch wieder verheiratet. Und trotzdem weiß ich von vielen, die nicht in einer Ehe leben, dass sie für Leute, die in einer Ehe leben, hoffen und beten und sich auch wünschen, dass die Ehe als solche oder die Ehen als solche erhalten bleiben. und dass vielleicht noch mehr Leute auf den Gedanken kommen, das wollen wir auch. Wir wollen Vertrauen wagen und wir wollen auch heiraten. Also Ehe für noch viel mehr Leute. Und noch eins, wir haben auch eine Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Haben wir eigentlich eine Vision dafür, dass auch zukünftig geheiratet werden wird, oder denken wir eigentlich, wir sind so die Letzten, ist so ein Auslaufmodell? Wenn wir glauben, dass auch zukünftig geheiratet werden wird, dann sollte es auch in dieser und in der kommenden Generation Paare geben, die dieses Modell so leben, dass sich die jeweils nächste Generation auch vorstellen kann, nach diesem Muster, natürlich mit einigen Verbesserungen zu leben. Also auch Ehe für alle zukünftigen Generationen. Gott will, dass unser Leben auch miteinander gelingt, und er segne euch dabei, das zu versuchen. Amen.